Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
Och Jens, was hast du heute denn schon wieder?
Ja, du, mein Nachfolger will jetzt einen Webshop einführen. Wieso macht der sowas? Ja, also das ist das Thema, was wir tausendfach gehört haben in den letzten Jahren. Wieso macht mein Sohn, wieso macht meine Tochter jetzt dies oder jenes? Die Nachfolgethematik. Wie regle ich meine Nachfolge und kann den jungen Leuten vertrauen, dass sie die richtigen Dinge richtig machen? Und da wir ja keine Nachfolger haben, noch nicht, oder noch, keine noch Nachfolger nie. Sind, haben wir uns jemanden dazugeholt. Ja, und die begrüßt mal ganz herzlich. Julia Detmar, grüße dich. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Ja. Herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön.
Julia. Ja, herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Wir drei sitzen hier um einen kleinen Kaffeetisch mit Knoppers, Hanuta und stillem Wasser und wollen uns jetzt mal eine Dreiviertelstunde, Stunde über deine reichhaltige Erfahrung als Nachfolgerin unterhalten. Du bist ja, am besten stellst du dich gleich selber vor, das kannst du viel besser als wir, aber du bist ja prädestiniert, auch mit deinen Ämtern, die du bekleidest, zu dem Thema zu reden. Also herzlich willkommen und the stage is yours.
Ja, vielen Dank euch beiden. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Julia Detmar. Ich bin ursprünglich gebürtige Bremerin, bin dann zum Leidwesen meiner Familie in meine Wunschstadt Hamburg gezogen. Das hatte aber verschiedene Gründe, da kommen wir sicherlich noch drauf heute. Ja, also ich bin Nachfolgerin in einem großen Logistikunternehmen, das ist eine Logistikgruppe. Die hat ursprünglich mal mein Großvater gegründet nach dem Krieg und mein Vater dann weitergeführt und ausgebaut. Und ja, jetzt bin ich seit ungefähr 7 Jahren bei uns im Unternehmen und ja, bin Teil der Geschäftsführung, bin Gesellschafterin bei uns im Unternehmen. Unsere Gruppe hat 4 verschiedene Bereiche. Also wir sind zum einen eine Binnenschiffsreederei, fahren also Güter, Flüssiggüter von A nach B, oft in den deutschen Straßengewässern. Das ist der Rhein oder das ist die Elbe zum Beispiel. Das sind Tankstellenprodukte wie Diesel oder Benzine. Wir machen aber auch das Gleiche eigentlich nochmal auf der Schiene und fahren Flüssiggüter von A nach B. Wir haben ein Tanklager in Magdeburg. Wir machen Luftfracht in Hamburg, in München, in Frankfurt. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Der andere, ganz andere Part ist nochmal die Entsorgung und der Recycling. Bereich, der ist in Bayern angesiedelt und dank mir jetzt auch in Hamburg in einer Sparte.
Wie viel Mitarbeiter habt ihr insgesamt, Julia?
Ja, wir haben so circa 1800 Mitarbeiter.
Okay, und ich hab gelesen vorher, die Fluktuation ist relativ gering, alle Leute sind total zufrieden bei euch.
Ja, das stimmt. Also das zeichnet uns als Familienunternehmen natürlich auch aus. Also wir haben viele Mitarbeiter, die kennen mich noch, seitdem ich klein bin. Und ja, glücklicherweise bleiben die auch gerne bei uns. Ich denke, es hat zum einen mit der generellen Arbeitsatmosphäre bei uns zu tun, aber auch mit dem Image, was ein Familienunternehmen mitbringt. Also wir sind eben sehr dicht dran. Bei uns, die Mitarbeiter kennen die Entscheider. Die Türen stehen immer offen. Es ist alles sehr transparent. Und ich sag mal, wenn mein Vater so eine Ansprache hält oder so bei der Weihnachtsfeier, dann versucht er eben auch alle abzuholen und zu involvieren in die Geschehnisse. Und ja, das hat eben eine sehr persönliche Note. Aber auch genauso, wenn es mal, ich sag mal, spezielle Wünsche gibt von Mitarbeitern, sind wir sicherlich auch flexibler und schneller am Agieren als größere Konzerne.
Sag nochmal kurz, bevor die Entscheidung dann mit dem Thema Nachfolge kam, so dass die Hörer, Hörerinnen auch nochmal ganz kurz was zu dir erfahren.
Ja.
Studium, wo und wie und wann war klar, dass wird jetzt Nachfolge? Schon relativ früh? Also es sind immer so die Berufswünsche als kleines Kind, ne? So ab irgendeinem Alter dann war da schon der Berufswunsch Nachfolge oder wie war das?
Ja, also da muss man vielleicht dazu sagen, also mein Vater hat noch einen Bruder, der mit im Unternehmen ist und noch einen Cousin und die drei Herren haben damals sozusagen die Geschäfte geleitet. Und alle haben also nur Frauen, Mädchen als Nachfolger bekommen. Es gab also keine Herren dann in der Nachfolge. Und ich denke mal, dass die dann am Anfang gedacht haben, naja, mal schauen, also wie die sich erstmal entwickeln, ob die da überhaupt Lust zu haben. Mhm. Und genauso habe ich es eigentlich auch wahrgenommen. Also bei uns gab es jetzt überhaupt keinen Druck. Es war so, dass man natürlich klassisch im Familienunternehmen eben auch viel beim Abendbrot oder eben am Wochenende schon immer, der Vater hat dann eben erzählt, was los war und es wurde viel diskutiert am Tisch. Es war eben sehr dicht dran und ich bin auch oft mitgekommen. Und
mitgefahren auf dem Schiff auch wahrscheinlich?
Ja, tatsächlich, ja, kann ich gleich auch nochmal erzählen. Okay. Ja, und somit, gut, es war schon, sage ich mal, wichtig oder es gibt, das ist glaube ich auch wichtig insgesamt, es gibt natürlich schon gewisse Kriterien, die man vielleicht dann auch erfüllen muss. Also wenn man natürlich jetzt Kunstgeschichte studiert und dann sagt, ich möchte aber ein Logistikunternehmen leiten, das geht vielleicht auch im Einzelfall, aber ich denke, gerade wenn man mehrere Kinder hat, müsste man schon sich überlegen, eine Art von Familienverfassung oder vielleicht auch nicht ganz so strukturiert, aber in irgendeiner Weise vielleicht auch mal sagen, also das sind gewisse Voraussetzungen, Kompetenzen, die musst du mitbringen, weil es ist ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern stehen ja auch Arbeitsplätze dahinter. Mhm. Und man hat ja eine gewisse Verantwortung und von daher sollte das einfach nicht nur ein Ego-Ding sein, man möchte das jetzt übernehmen, sondern ich glaube, man muss das dann auch wirklich können. Mhm. Und da gehört eben ganz viel zu, dass man bestimmt, welchen Weg soll man gehen, damit man das dann auch mitbringt. Und also ich habe dann studiert in London, habe da...
Nicht Kunstgeschichte, was nein, du eigentlich wolltest.
Ich wollte nie Kunstgeschichte studieren. Alles klar. Ich hatte schon immer Lust, in die Wirtschaft zu gehen und habe also BWL studiert und Spanisch und Französisch und war dann aber tatsächlich 7 Jahre im Ausland und das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe in, ja, wie gesagt, in England, in Spanien, in Argentinien, in Frankreich, in den USA... durfte eigentlich überall mich austoben und habe dann abgeschlossen mit einem Bachelor und Master. Bin dann berufsbedingt durch meinen ersten Job nach Hamburg gekommen. Habe dann
was für jeden Bremer natürlich schwierig ist, oder? Wie war das so, als Bremer nach Hamburg zu kommen?
Nee, also das war eigentlich vollkommen in Ordnung. Also so die Hansestädte.
Also Hamburger, habt ihr das gehört? Es ist voll in Ordnung. Ja, das freut mich natürlich sehr als Zugezogener, aber ich habe ja mitgekriegt, die Fehde Bremen-Hamburg, wenn es denn überhaupt eine gibt, aber die ist ja irgendwo lebendig, ne? Zumindest beim Fußball.
Ja, also beim Fußball, glaube ich, das wird auch niemals überstanden werden. Da ist es tatsächlich so. Ich habe mal gepostet, Go HSV auf Facebook, das gab dann doch so ein bisschen Ärger aus der Bremer Fraktion. Okay. Ich hatte mich dann schon so heimisch hier gefühlt. Das habe ich dann schnell wieder gelöscht. Aber man sagt ja tatsächlich, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber Bremen hat den Schlüssel. Mhm. Also das Wahrzeichen von Bremen ist ein Schlüssel. Mhm. Und wir Bremer sagen aber auch fairerweise, also das Beste am Bremen ist die Autobahn nach Hamburg. Also wir sind auch alle gerne hier, ja. Das ist tatsächlich so.
Beides großartige Städte. Ja. Mit absolut. Großartigen Leuten, die da leben und da geboren sind.
Ja, kann ich bestätigen.
Wir werden noch vom Bremer oder Hamburger Tourismusmarketing irgendwann gesponsert. Ja, gab's denn ganz kurz noch die Frage, einen Punkt bei so vielen Auslandsstationen? Gibt es ja durchaus manchmal auch die Möglichkeit, da hängen zu bleiben, weil man das so faszinierend findet. An welchem Punkt warst du an irgendeiner Auslandsstation, wo du sagtest, da würde ich jetzt gerne länger da bleiben?
Ach, mir hat alles gut gefallen. Ja. Also ich habe dann auch mal in Hongkong bei Schenker gearbeitet, so um die ersten Logistikerfahrungen zu sammeln. Das fand ich auch sehr spannend. Aber man muss natürlich ein Ziel vor Augen haben und sonst verliert man sich sicherlich auch auf der Reise, sage ich mal, auch in der Ausbildung. Und für mich war es schon wichtig, in die Fußstapfen zu treten und das fortzuführen. Richtig bewusst ist mir das aber eigentlich dann auch erst oder noch stärker ist der Wunsch eigentlich aufgekommen, als ich für Fremdunternehmen gearbeitet habe. Also mein Vater hat immer gesagt, du lern erstmal das Arbeiten, in welcher Branche ist eigentlich erstmal egal. Also lern erstmal den Umgang mit Mitarbeitern und Führung und füg dich da erstmal ein und mach mal die Fehler woanders und dann kannst du irgendwann schauen, wenn du zu uns kommst. Und,
Da gab es nie Druck, das war immer ganz
überhaupt nicht, okay, also super. Bei uns gab es wirklich eigentlich nie Druck, das kenne ich gar nicht eigentlich, aber vielleicht habe ich deshalb auch immer so eine Eigenmotivation entwickelt, weil ich immer gedacht habe, warum fragt mich denn jetzt irgendwie keiner und also die Sache war so, mich hat das dann irgendwie gestört, dass ich gemerkt habe, also man kann so wenig mitentwickeln als Angestellter, also man hat wenig, gerade in den ersten Jahren natürlich wenig Mitbestimmung, wenig mitgestalten und mir hat auch vieles nicht gepasst im Umgang zum Beispiel, was Personalthemen anging, wie so mit Mitarbeitern umgegangen worden ist oder eben auch die Einbindung. Also mir ist einfach viel aufgefallen, habe ich mir gedacht, Mensch, also das würde ich irgendwie ganz anders machen. Oder ich habe auch dann einfach schon Sachen, glaube ich, schnell gemacht, die ich gar nicht hätte machen dürfen sollen und Sachen an mich gerissen.
Das Unternehmergehen gleich durchgeschlagen.
Ja, und habe dann natürlich auch mal einen auf den Deckel gekriegt und ja, dann kam es so, ich hatte dann einen Bekannten, der war in der Schmierölbranche, ja, selbstständig, aber so ein Einzelkämpfer. Und bei dem hatte ich dann mal vorbeigeschaut und habe gesagt, Mensch, das wäre irgendwie spannend. Ich hätte so Lust, mich selbstständig zu machen. Und dann meinte er so, du steig doch hier mit ein. Ist doch prima, wir können ja schon mal die Binnenschiffe beliefern. Und dann haben wir ja schon mal irgendwie das erste Standbein. Mhm. Ich meinen Vater angerufen und gesagt, du, ich mache mich jetzt selbstständig. Komm mal rüber nach Hamburg, ich muss dir mal jemanden vorstellen zum Lunch und dann würde ich dir das Konzept gerne mal erklären. Naja, ist mein Vater auch ganz brav nach Hamburg gekommen, hat sich das angehört und hat dann immer nur genickt und gesagt, mm-hmm. Und hat dann irgendwie so, es war kurz vor meinem 30., das weiß ich noch, und hat dann irgendwann zu mir gesagt, du, also ist ja alles schön und gut, aber vielleicht fängst du jetzt doch erstmal dann bei uns an. Und das war gar nicht so geplant von mir, aber irgendwo wahrscheinlich war das der Startschuss. Also irgendwo habe ich dann, glaube ich, selber so ein Zeichen gesetzt, so entweder gehen wir da, starten wir jetzt den Weg hier gemeinsam oder ich mache irgendwie was Eigenes. Und ja, somit saß ich dann eigentlich ein paar Wochen später in Bremen und ja, war dann irgendwie sofort in der Chefetage, war natürlich überhaupt kein Chef, aber mein Vater gesagt, so, also wie man geht in die Zentrale, das ist ganz klar. Und
erste Frau auf der Chefetage?
Ja, also ja, kann man so sagen. Mhm. Absolut, ja, ja.
Das ist ja auch nochmal ein ganz schöner Wandel dann auch, ne? Für die Leute,
ja,
die
und
dann
alle gucken natürlich auch erstmal, wer kommt denn da überhaupt? Also auch wenn die Mitarbeiter einen schon kennen, aber man wird schon ziemlich beäugt, das ist klar.
Aber lass mich ganz kurz noch da rein, bevor wir auf das Thema gehen. Mir geht dein Bekannter aus der Schmierölbranche momentan jetzt nicht aus dem Kopf.
Das wird so bleiben heute.
Der hat ja voll auf dich gebaut, ne? Unternehmer gehen, Frau, die anpackt und dann hast du gesagt, ich gehe jetzt doch zu meinem Dad. Wie seid ihr auseinander? Seid ihr noch gut bekannt?
Ja, das war überhaupt kein Thema. Es war nicht so, dass er jetzt an mir gehangen hat, sondern er hat eigentlich gedacht, ich gebe ihr jetzt eine Chance und darf damit einsteigen und ich zeige ihr alles. Sondern, also das war für ihn jetzt eher, dass er, und das ist ja das Tolle, wenn du jemanden findest, der so eine Art Mentor sein will, das ist ja eigentlich eine große Chance, die man nicht immer bekommt, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt in dem Alter in der Branche als Frau gesagt hätte, da mache ich mich jetzt mal einfach von ganz alleine, ohne Partner, selbstständig. Und das würde ich sowieso eigentlich immer jemandem empfehlen, wenn es möglich ist, sucht euch einen Partner, mit dem ihr das zusammen macht. Das hat doch Vorteile.
Weil?
Naja, es ist ja ein Sparringspartner. Also A, ergänzt man sich sicherlich, ne? Nicht jeder kann alles. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit Sicherheit gibt, dass man jemanden auf Augenhöhe hat, mit dem man Entscheidungen auch durchsprechen kann. Mhm. Und auch wenn mal etwas nicht so funktioniert, dass man also nicht alleine davor steht. Und ja, also ich denke, zwei sind immer besser als einer. Und vielleicht, wenn man dann schon das vierte, fünfte Unternehmen gegründet hat, ist das nochmal was anderes. Aber ich glaube, gerade so am Anfang macht es auch einfach Spaß, wenn man jemanden findet, mit dem man eben auch, also es ist ja alles noch immer, wie sagt man, so ein Menschenbusiness, oder? Also
klar.
Es ist ja nicht nur der Erfolg, sondern es soll ja auch Spaß bringen
machen,
und wir
genau.
sind irgendwie Rudeltiere, denke ich. Also es ist einfach, es geht leichter von der Hand, wenn man jemanden hat.
Ja, das ist auch erwiesenermaßen so, dass Teamgründungen immer erfolgreicher sind als Einzelgründungen.
Glaube ich, ja.
Genau, jetzt suche ich mir, also jetzt, ich bin dann jetzt hier mal weg, ich suche mir jetzt mal einen Partner.
Gibt's ja auch Börsen, ne?
Partnerbörsen, ja, okay.
Also beruflich. Berufliche? Ja, oder?
Ach so, ja, keine Ahnung.
Ach, dachtest du jetzt an andere Partner?
Das
kann ja manchmal einen hergehen.
Ja, genau.
Es gibt ja auch viele Unternehmen, die keine Nachfolger finden.
Ja,
ne?
Das ist
ja auch Trend. Riesenthema und da gibt es sicherlich auch mittlerweile so Netzwerke, um eben genau solche Menschen, die suchen, die gerne ein Unternehmen übernehmen möchten, und welche, die ein Unternehmen abzugeben haben, zusammenzubringen.
Mhm. Jetzt kommen wir zu deinem ersten Tag in der Etage.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, ja, absolut.
Und was war abends das Gefühl, als du rausgingst?
Ja, also war jetzt ja also nicht so neu, alles für mich. Kannte das ja doch schon irgendwo. Aber ich sag mal, das ist vielleicht Fluch und Segen im Familienunternehmen, zumindest in unserem, ist es jetzt nicht alles auf Nachfolge ausgelegt gewesen. Also es ist ja nicht so, dass es bei uns jetzt schon die 10. Nachfolge gab und das waren alles total gute Strukturen, worauf ich zurückgreifen konnte, sondern ich habe immer dann gesagt, naja, mein Vater hat ja auch noch nie übergeben. Für ihn ist es ja auch neu und schwer und für mich sowieso. Und es fehlte so etwas die Struktur. Also ich hatte schon in anderen Firmen davon Trainee-Programm absolviert und kannte das, dass es dann so Abläufe gibt und Pläne und einen Monat bist du hier und das sind die Ziele und Soweit das gab es alles gar nicht. Also mein Vater hat dann irgendwie mir gesagt, so ja, fang doch mal an, die Verträge, die Ordner durchzulesen und dann hast du erstmal was zu tun. Mhm. Und wenn du das alles gemacht hast, sprechen wir uns nochmal wieder.
Mhm. Wie lange hat das gedauert?
Ja, also ich habe das dann immer mal so zwischendurch ein paar Stunden am Tag gemacht. Aber,
jetzt aber hat er dir das Spannendste direkt am Anfang gegeben, ne?
Absolut, ja, ja, absolut, absolut, ja, ja. Naja, und dann waren, ich sag mal, unsere ganze Geschäftsführung, die da saß, neben meinem Vater haben wir ja auch Fremdgeschäftsführung, wir haben ja sozusagen Doppelspitzen immer. Mhm. Und die waren natürlich alle auch viel unterwegs und auf Akquise. Ich meine, was spannend war, dass ich natürlich in meinem jungen Alter schon sehr dicht dran war an so richtig tollen, klugen Köpfen und an Managern. Also das muss man wirklich sagen. Ich war immer total begeistert, wenn ich aus so Meetings rauskam, die Ideen, also wie das abläuft, wie die denken, das fand ich schon sehr, sehr inspirierend. Und da habe ich wirklich auch am meisten von gelernt. Also man lernt eben, ich denke nicht, wenn du irgendwo alleine eingeschlossen wirst und sag, lies mal, sondern du lernst am besten natürlich von deinem Vater oder deiner Mutter, also von dem Senior, Senioren oder eben auch von dem Management in einem Unternehmen.
Weil ist die Mutter auch mit drin im Unternehmen?
Nein.
Okay,
nein,
alles klar. Nein.
Aber gibt es ja auch solche.
Genau.
Ne? Ja. Es gibt ja auch.
Ja, ja, aber dann ist dann auch ein Thema, wo wir nachher nochmal drauf einsteigen. Lernen ist das eine, aber du darfst ja keine Copycat sein. Ne? Du bist ja du und du musst ja aus dem, was du da siehst und hörst, dann auch noch dein eigenes Ich, Unternehmer-Ich formen. Ne?
Ja, also jeder muss seinen eigenen Führungsstil finden und das ist sicherlich ganz unterschiedlich bei meinem Vater und mir. Mhm. Also allein schon auch von der Generation, aber auch von dem Typ her.
Was ist der große Unterschied, der dann gleich zutage zu Pass kam?
Ja, also ich denke zum einen war es mir sehr wichtig, Entscheidungen im Team zu finden. Und gut, das lag aber wahrscheinlich auch noch sowieso an meinem Alter, dass ich eben Lust hatte, auch operativ viel mehr noch tätig zu sein und Erfahrung zu sammeln. Also der erste Schritt, den wir dann eigentlich gemacht haben, war, dass mein Vater gesagt hat, Mensch, wir haben doch irgendwie so ein verflochtenes, gewachsenes Unternehmen. Das ist schon schwierig, da durchzusteigen, wenn man jetzt nur hier sitzt. Das hat er dann auch eingesehen. Und er hat gesagt, du machst jetzt erstmal so eine Roadshow und gehst mal durch alle Bereiche. Und das war toll. Also ich war dann in Frankfurt in der Luftfracht eine Zeit lang. Ich war in Magdeburg im Tanklager. Und das war zum Beispiel auch so ein Klassiker. In Magdeburg war es so, dass mein Vater aus der Story heraus da auch immer ein eigenes Büro hatte. Und als ich da anfing, haben die gesagt, super, die Tochter geht dann auch in das Chefbüro. Das war allerdings am ganz anderen Ende vom Gang. Das war auch ziemlich groß und schön und ich saß da und habe dann auch gedacht, ich so, Mensch, das ist ja irgendwie auch so ein Palast, aber ich bekomme ja hier gar nichts mit. Und dann bin ich nach 2 Tagen, habe ich meinen Laptop geschnappt und habe mich dann damit in das Großraumbüro gesetzt und habe gesagt, so hier bin ich, da hinten möchte ich nicht sitzen. Das fanden die natürlich erstmal alle so ein bisschen komisch. Ne? Ja. Und haben gedacht so, oh Gott.
Keiner hat mehr geredet.
Sitzt die alle, da ja, und
will uns kontrollieren.
So, genau, ja. Also das ist vielleicht dann auch erstmal so ein bisschen, und das ist alles Kommunikation. Also ich glaube, man muss dann auch viel miteinander sprechen, warum bin ich eigentlich hier, was ist meine Rolle? Und das ist auch eigentlich der Knackpunkt meiner Meinung nach, warum Nachfolger auch scheitern, weil der Senior oft es nicht richtig kommuniziert. Also die haben natürlich auch ein bisschen Angst. Es ist ja auch tatsächlich ein Risiko für ein Unternehmen, eine Nachfolge.
Ja.
Gerade eine, die dann schief geht. Und man muss das, glaube ich, in allen Schichten des Unternehmens kommunizieren und sagen, wir haben hier einen Nachfolger, ihr, also auch mit Fremdmanagern, ihr braucht keine Angst haben, ich schmeiß hier keinen raus, nur weil die jetzt oder der jetzt hier im Unternehmen ist, weil dann teilt auch keiner gerne das Wissen mit dir, sondern es ist, glaube ich, einfach wichtig, die Strategie, den Ablaufplan, den Zeitplan und die Steps, die der Nachfolger, die Nachfolgerin durchläuft, im Unternehmen klar zu kommunizieren, damit es da überhaupt keine Skepsis gibt oder Missverständnis.
Wie war das bei euch mit der Kommunikation? Wie hat dein Vater das in die gesamte Organisation hinein?
Ja, das also es war mal besser, mal schlechter. Vielleicht fange ich mal so an. Also wir haben dann irgendwann, als ich dann diesen ganzen, bin dann übrigens in der Zeit auch mit auf dem Binnenschiff gefahren. Das war auch witzig, wo dann auch die Herren sind ja meistens Schiffsführer bei uns, die Herren gesagt haben, oh Gott, so eine Frau an Bord bringt Unglück. Und am, ja, und am Ende
vor dir, oder? Das weiß man, dass das gesagt wird.
So, wir waren dann auch, ja, wenn, also ich meine, wenn man so ein Schiff miteinander fährt, ist man dann auch recht vertraut.
Okay.
Und dann haben sie aber hinterher gesagt, nee, also so schnell durch die Schleusen seien sie noch nie gekommen. An Bord.
Du fährst auch, jetzt immer
mit. Das auch revidiert. Ja, ja, also es war toll. Also es war ganz wichtig, um mal so die Arbeitsabläufe und die Problematik des Berufs vor Ort richtig mitzubekommen. Das hat mir viel gebracht. Naja, also ich glaube, mein Vater hat auch erstmal gedacht, naja, wir gucken jetzt erstmal so ein, zwei Jahre, wie sie sich überhaupt macht und ob es das Richtige ist. Und deshalb wollte er wahrscheinlich auch die Pferde noch nicht scheu machen und hat sich dann auch so ein bisschen bedeckt gehalten. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine Versammlung mit einer Ansprache zum Thema.
Also war es einfach dann irgendwann in Magdeburg, aber das wussten die schon, dass du kommst? Oder?
Ja, natürlich. Nein, also natürlich. Schon, ja, war, also ganz so ungeplant war es dann auch nicht. Also ich habe zum Beispiel bei uns als eigene Abteilung die Marketingabteilung bekommen. Und das halte ich auch ganz wichtig, dass es einen ganz klaren, vom Senior abgegrenzten Bereich gibt, den man irgendwie übernimmt, aufbaut, wie auch immer. Also bei uns war es, mein Vater hat jetzt nicht gesagt, du, also nur weil du hier bist, bist du vielleicht Geschäftsführerin. Das sieht auch nicht gut aus und das, dann würdest du auch gar nicht ernst genommen werden. Aber so eine Abteilungsleitung habe ich bekommen und das war auch toll. Also wir hatten noch gar keine richtige Marketingabteilung aus der KG, aus der Group heraus. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, konnte ich erstmal gestalten, habe auch dadurch mich ja mit allen Firmen beschäftigen müssen, um da auch Marketingkonzepte aufzustellen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann irgendwann entschieden, einen Nachfolgeberater, einen Coach einzustellen oder beziehungsweise mit dem eine gewisse Phase uns begleiten zu lassen. Das ging dann so über ein Jahr mit ungefähr 4 sehr intensiven Treffen. Wo es Einzelgespräche gab, aber auch gemeinsame Workshops und wo wirklich jeder einmal gesagt hat, was erwartet er eigentlich, was fehlt mir, was wünsche ich mir.
Entschuldigung, aber warum habt ihr euch dafür entschieden? Das ist ja, ich bin ja nur als Führungskräftecoach da hoch interessiert daran. Ja. Was hat euch jetzt dazu bewogen, jemanden wie mich anzuheuern?
Also,
Prozess.
Es war so ein bisschen Neugier. Also ich muss sagen, ich war selber auf einem Nachfolgenetzwerk habe da andere Nachfolger kennengelernt. Das war so ein Wochenende. Und habe dann auch gehört, dass andere das auch gemacht haben. Habe da auch verschiedene Coaches kennengelernt und fand es irgendwie einfach spannend, die Herangehensweise. Also im ersten Step war es eigentlich Neugier. Es war überhaupt nicht so, dass wir irgendwie ein Problem an sich hatten. Aber klar, auch wieder hier, mir fehlte so ein bisschen das Strukturierte.
Okay.
Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, ist es schon gut und vieles spricht man auch gar nicht so an. Also das ist so oft so, dass man dann, hat man keine Zeit oder keine Lust oder man will keinen Konflikt oder man kommt drüber weg und oder es ergibt sich dann irgendwann so von alleine. Also wann hat man im Familienunternehmen oder überhaupt im Unternehmen, wenn man sich nicht die Zeit nimmt für solche Themen, einen Slot.
Also ich finde, das ist total wichtig. Das ist einer der essentiellen Punkte, dass du dir erstmal bewusst dafür wirst, dass du die Zeit brauchst.
Ja.
Du musst dir Zeit einräumen, um diese Themen anzusprechen.
Ja. Ja. Okay. Nee, genau. Und und das war dann auch intensiv. Also es gab dann auch mal ein, zwei Tage, wo wir gar nicht miteinander gesprochen haben, ne? Weil dann doch die Vorstellung aneinander vorbei.
Zwischen deinem Vater
ging.
Und dir?
Ja, doch. Okay. Also da flogen auch die Fetzen mal, aber ich glaube, das ist normal. Also wir haben zum Glück beide so ein Gemüt, dass wir dann auch schnell mal auf 180 sind, aber wir können das dann auch irgendwie schnell wieder abstellen, weil wir uns, glaube ich, beide sagen, naja, wir haben ja ein gemeinsames Ziel und das eine sind Emotionen und private Themen, die spielen natürlich immer damit rein. Das ist ja dieses ganz Besondere, was es ja auch so schwierig macht, eine Nachfolge oder ein Familienunternehmen, weil du hast die emotionale Ebene, die immer mitschwingt. Dann hast du die Vater-Tochter oder Vater-Sohn oder Mutter-Sohn oder welche Konstellation es auch gibt. Also das nochmal vom Ton und du hast die professionelle Ebene. Und das sind natürlich verschiedene Welten, die da aufeinandertreffen.
Ja, und du schlüpfst in eine andere Rolle. Die,
absolut, und du wechselst gegenüber die Rolle auch schnell im Gespräch.
Ne? Ja, im Gespräch sowieso, aber faktisch übernimmst du ja auch für alle sichtbar eine andere Rolle, die dein Vater natürlich auch akzeptieren und stützen muss. Ne? Du bist eben nicht mehr länger nur, in Anführungszeichen, die Tochter, sondern du bist auf der professionellen Ebene jetzt für jedermann sichtbar, Partnerin.
Und das geht natürlich immer auch am Anfang so lange gut, bis man irgendwie noch, ich sag mal, keine Widerworte hat oder keine eigenen Ideen oder auch nichts ändern will. Mhm. Und ich sag mal, zu 90% sind wir auch einer Meinung, aber es gibt eben auch Fälle, wo ich sag, das sehe ich irgendwie anders oder hier muss ich irgendwie was ändern oder das würde ich mir wünschen. Und das sind natürlich diese Themen, wo es dann mal Konflikte gibt oder wo man dann eben auch mal sich intensiver austauschen.
Kannst du und willst du sagen, so das erste Thema, wo dein Vater so gesagt hat, wie ich in der Ansprache, wie, die will jetzt einen Webshop bauen? Also wo dein Vater so geguckt hat und so nach dem Motto, hä, was will die denn jetzt? Wieso und das jetzt?
Die will jetzt kein eigenes Büro mehr haben. Die will
so sagen. Genau.
Sag doch mal, was soll das?
Ja, also ein Beispiel vielleicht nochmal erstmal so aus dem Workshop, wo ich gemerkt habe, dass es doch noch Unterschiede gibt es, denn wir sollten beide für sich selbst aus so einem Flipchart aufschreiben, was jeder bereit ist zu geben in dieser Nachfolge. Und also ich habe mir dann Wolf geschrieben und habe da diese ganze Flipchart vollgeschrieben. Und
ihr wart in einem Raum?
Beide in einem Raum, jeder in einer Ecke mit dem Coach.
Und er hat immer geguckt zu dir oder wie? Oder
nee, nee, also er hat erstmal abgewartet und dann sollten wir das irgendwann umdrehen und dem anderen zeigen.
Ach so, okay.
Und mein Vater seins umgedreht und da stand ein Wort drauf und zwar Anteile.
Was er bereit ist, er hat die Frage sehr ernst.
Ja, das war für ihn total klar.
Also was er bereit ist zu geben, Anteile.
Was soll er denn jetzt sonst hier geben, hat er gedacht. Ne?
Was stand bei dir alles drauf?
Ach, da habe ich gedacht, Lernbereitschaft, Flexibilität, Ehrgeiz, ich weiß es nicht alles. Schön. Also tausend Sachen, die dann für mich in der Zeit da relevant waren. Und dann habe ich natürlich auch mich echt geärgert, weil ich gedacht habe, naja, also das... ist jetzt natürlich irgendwie, ja klar, die Grundvoraussetzung, sonst braucht man ja auch nicht Nachfolge antreten. Mhm. Und dann hat eben auch der Coach gesagt, naja, also Herr Detmar, ich glaube, an dem Punkt müssen wir jetzt nochmal anknüpfen, weil auch der Nachfolger muss natürlich, der Senior muss natürlich auch sein Wissen teilen.
Der Austausch war er offen dafür, hat er sich damit auseinandergesetzt?
Ja, mit aber das war natürlich genau der Punkt, weil ich sag mal, ohne diesen Nachfolgecoach, der war zum Glück auch im ähnlichen Alter wie mein Vater, vielleicht ein bisschen jünger, die waren natürlich auf Augenhöhe und der hatte auch schon einiges erreicht und der hatte eben auch das Standing, meinem Vater auch, ich sag mal, Parole zu bieten und auch mal was zu sagen. Und ich glaube, wenn ich was gesagt hätte zu dem Zeitpunkt, dann wäre es ja wieder, also kein neutraler Vermittler gewesen. Und das war eben ganz gut, dass einer sagt, nee, Herr Detmar, also an dem Punkt müssen Sie auch selber arbeiten sich ändern. Und und ich glaube, genau dafür ist es wichtig, um so Sachen mal neutral von jemandem beleuchten zu lassen. Weil ich sag mal, so ein gestandener Familienunternehmer, dem sagt ja auch keiner mehr was. Also in der Firma sowieso nicht. Und das sind die ja gar nicht mehr gewohnt irgendwo, ne?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in der Phase, ab wann du dich dann ab wann du dich entschieden hast, das zu machen. Da gibt's ja auch schon Vorbereitungen mit Coaches, ja, zu sagen, so für diese Managementaufgabe, für diesen Tag X hineinzugehen. Mhm. Und man tauscht sich mit anderen aus, die man kennengelernt hat, die in der gleichen Situation sind. Nicht immer ist es ja, dass es dann so läuft, wie du es jetzt geschildert hast, sondern nach einiger Zeit entstehen dann Konflikte, Schwierigkeiten. In dieser Phase gab's da schon Austausch, gab's da irgendwie Dialog, hast du dir Fachleute gesucht, hast du dich mit vergleichbaren Kindern, Familienunternehmen unterhalten, wie das bei denen abläuft?
Ja, tatsächlich gab es da schon so das ein oder andere Schlüsselerlebnis. Das war dem geschuldet, also mein Vater bekam mal irgendwie einen Flyer für so einen, ich glaube, Rhetorikkurs von den Familienunternehmern. Und den legte er mir auf den Tisch und sagte, Mensch, melde dich da mal an, das kann ja nicht schaden. Okay. Und dann bin ich da hingefahren. Das fand, glaube ich, damals in Berlin statt. Und das war so meine erste Berührung eigentlich mit anderen Nachfolger und Nachfolgerinnen, mit jungen Unternehmern. Und das ist also ein deutschlandweiter Verband, ein Wirtschaftsverband für die Familienunternehmer und für die jungen Unternehmer. Und die kümmern sich um die wirtschaftlichen und politischen Interessen des Mittelstandes. Mhm. So, und dann bin ich, also fand das schon mal toll, diesen Tag da, und habe das so erlebt, wie andere vielleicht auch schon in der Firma sind oder sich darauf vorbereiten und welche Nachfolgekonzepte die verfolgen. Und dann bin ich zu einem weiteren Abend, das war so ein Kamingespräch mit Alexander Oetker von der Oetker-Gruppe, eingeladen gewesen. Und also das fand ich dann auch so spannend, diese Welt. Und irgendwie war ich dann auch ganz stolz auf einmal. Und das hatte ich so das erste Mal eigentlich da verspürt, dass ich gedacht habe, Mensch, wie toll, du bist auch eine Nachfolgerin im Familienunternehmen und kannst ganz viel bewegen, so wie die auch. Und hat mich dann auf einmal, also da habe ich so richtig gemerkt, ja, das ist das Richtige für mich. Hier kannst du was gestalten, das macht Sinn. Also für mich war mal die Sinnhaftigkeit auch sehr wichtig in meinem Beruf und das habe ich da irgendwie gespürt. Ja, und dann bin ich tatsächlich auch in diesem Verband doch sehr treu geblieben, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, auch wenn mal was
nicht läuft. Und sehr aktiv.
Und auch aktiv, genau. Ich bin dann in den Vorstand gewechselt, schon, ich glaube, jetzt in 2013 in den Vorstand gewählt worden und habe jetzt im vergangenen Jahr, in 2019, im Dezember, bin ich Vorsitzende geworden hier in Hamburg vom Regionalkreis Hamburg, der jungen Unternehmer. Und das macht mir schon sehr viel Freude. Das ist ein schöner Ausgleich. Und wie gesagt, man hat eben auch da diese Sparings-Partner natürlich.
Also ich finde das ein schöner erster Hinweis, ne? Weil wir ja auch immer irgendwas Positives nach draußen geben, dass die potenziell in die Nachfolge gehen, auf jeden Fall auch so einen Kreis aufsuchen. Und der Bund junger Unternehmer ist da ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Plattform. Kannst du vielleicht so drei Eckpunkte sagen? Wie alt muss man sein? Was gibt es für Eckpfeiler, um aufgenommen zu werden? Damit dann vielleicht der eine oder andere, der das jetzt hört, sagt, Mensch, wow, gute Idee, ich google und dann gehe ich da auch rein.
Ja, absolut. Also wir sind auch im Verband auch für Gründer, also nicht nur für Nachfolger. Wir haben also innerhalb des Verbandes drei Clubs, nennen wir das. Das sind einmal Club der Junioren. Das sind wirklich noch so die ganz Jungen, die meistens noch eine Ausbildung sind, zur Schule gehen oder studieren, die noch gar nicht so richtig wissen, will ich überhaupt mal in die Nachfolge oder nicht. Aber trotzdem sind sie ja irgendwo in einem Familienunternehmen reingeboren und haben vielleicht auch andere Gesellschafteraufgaben, auch wenn man nicht aktiv in die Geschäftsführung geht, das gibt's ja auch. Also das ist der Club der Junioren, dann haben wir den Club der Nachfolger, wo ich eben sozusagen dann thematisch reinpasse und wir haben den Club der Gründer, also für die, die wirklich selbst gegründet haben. Und es gibt zum Beispiel auch so Vertrauenskreise, die man dann besuchen kann mit einem Mentor, mit einem Coach und also viele tolle, tolle Angebote. Die Voraussetzungen sind bei den Jungunternehmern noch nicht so streng. Also man muss unter 41 sein, also es geht bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres. Man muss im Handelsregister eingetragen sein als Unternehmen und man muss entweder 10 Mitarbeiter haben oder 1 Million Umsatz machen im Jahr. Man kann aber auch erstmal eine Schnuppermitgliedschaft machen für ein Jahr, um zu schauen, taugt das überhaupt für mich, nutze ich das Angebot, fühle ich mich hier wohl. Also man muss nicht gleich irgendwas unterschreiben, wenn man dazukommt, man kann auch erstmal so vorbeischauen. Und und dann später kann man dann in die Familienunternehmer wechseln, ab 40, da sind dann die Kriterien etwas strenger. Aber ja, meistens haben die Unternehmen das dann auch in der Reife schon geschafft.
Und die Startups, die da noch nicht so groß sind, was sind da für Voraussetzungen?
Also wie gesagt, diese 10 Mitarbeiter
musst du schon haben,
musst du nicht unbedingt haben. Okay. Also es wird schon auch aus der Geschäftsstelle heraus dann durchleuchtet, bewertet, hat dieses Unternehmen das Potenzial, diesmal zu erreichen, weil es ist natürlich blöd, wenn man jemanden aufnimmt und dann muss man nach 3 Jahren sagen, du, das passt jetzt irgendwie nicht, weil irgendwo muss man ja für alle schon so ein Level schaffen. Also man sagt nicht per se, du nicht, aber man guckt eben schon ein bisschen, hat er zumindest das Potenzial, sich zu entwickeln, um diese Kriterien in den nächsten 5 Jahren zu erfüllen.
Lars, ich finde, wir sollten auch einen Club gründen, nämlich Club der Gründer über 41.
Ja, genau.
Weil du und ich, wir kommen da nicht rein. Nee.
Also es gibt ja auch die Gründer in den Familien, im Dachunternehmen gibt es ja auch Gründer.
Ah, okay. Ja, ja. Und die dürfen dann auch älter sein?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, absolut.
Da schlüpfen wir dann rein.
Ihr seid herzlich eingeladen, mal dazu zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Weil tatsächlich, was du ja sagst, ist diese Hilfe zur Selbsthilfe. Da ist jemand, der kann sich in mich reinversetzen und der weiß, was mich gerade bewegt. Und darüber kann ich mich austauschen in einem geschützten Rahmen. Und kommen über Tipps und Tricks dann immer ein Stückchen weiter. Das ist ja für jedermann total wichtig.
Ne? Absolut. Und dann hatte ich das Glück, beziehungsweise hatten wir dann auch mit dieser Nachfolgeberatung, das war so der Tipp von dem Herren damals, am besten wäre es, wenn ihre Tochter irgendwie einen ganz, ganz eigenen Bereich, also nicht nur eine Abteilung hat, sondern wirklich einen eigenen Bereich, wo sie Geschäftsführung übernehmen kann und tatsächlich selber von der Pike auf einmal gelernt, die Geschäfte zu führen, unabhängig von dem Senior.
Am besten nicht in Bremen.
Sich frei zu schwimmen. Und mein Anliegen war dann so, wenn ich so einen kleinen Wunsch habe, vielleicht auch nicht unbedingt gerade in Bremen, weil ich so gerne mal raus wollte wieder. Ja, okay. Ne? Und dann bin ich erstmal hier in die Reederei nach Hamburg gewechselt, in unsere Tankschifffahrt. Und wir hatten da einen Kunden, der hat damals mit einem holländischen Unternehmen als Prokurist von uns Schiffe geschartert, um die Entsorgungsbranche im Hamburger Hafen zu regeln. Mhm. Und dann war es so, und da muss man dazu sagen, dass mein Vater gesagt hat, damals, ja, das ist eine ganz tolle Idee, aber ich kann hier ja niemanden rausschmeißen, nur weil du jetzt hier eine Firma übernehmen willst. Also und wir können ja auch nicht irgendwas gründen, wenn es keinen Sinn macht und nicht ins Portfolio passt, und da muss ich ja, also es muss sich ja was ergeben. Ich gesagt, ja, das verstehe ich. Wir halten einfach Augen und Ohren offen und war dann ja auch immer umtriebig und habe dann immer 1000 Vorschläge gemacht, was man so machen könnte, wie so Junge halt sind. Ne? Man hat ja dann mal ganz viele Ideen und möchte eigentlich erstmal lospreschen. Ja, und da hatte ich aber wirklich Glück. Also nicht nur, dass ich mich mit dieser Fremdfirma, mit der Geschäftsführung oder mit dem Prokuristen so schon immer gut verstanden habe und man sich eben kannte, einmal aus der Zusammenarbeit heraus, aber auch von vielen Fachevents, Firmen-Events her. Und diese Firma ist tatsächlich damals dann durch einen Schaden, den sie selber hatten, an einem Schiff in die Insolvenz gegangen.
Ah, ja.
Somit hat sich da auf einmal so ein bisschen so eine Lücke geöffnet und eine Chance, eine Tür aufgetan. Ja. Und wir sprachen die dann an, haben gesagt, Mensch, hättest du nicht Lust, das mit uns zusammen in Hamburg neu zu gründen und aufzuziehen? Mhm. Und der hat sofort gesagt, kann ich mir vorstellen, und ich konnte mir das auch vorstellen, und das war natürlich auch eine gute Kombi. Ich hatte so das, Schifffahrts-Know-how und der Mitgründer dann von mir, der kam aus der Entsorgungsbranche, schwerpunktmäßig, es ergänzte sich dann eben auch sehr gut, und somit haben wir eigentlich dann eine Doppelspitze gegründet, und das ist jetzt schon fast 5 Jahre her. Wir haben jetzt im Sommer 5-jähriges Jubiläum von unserem Startup. Mhm. Ja, und
okay. Das läuft unter Startup bei euch?
Das läuft unter, ja. Okay. Also wir sagen immer Startup, weil wir natürlich uns auch ein paar andere Kriterien rausnehmen, die es jetzt vielleicht so in der Holding nicht gibt.
Also, zum Beispiel?
Ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel
Großraumbüro.
Wir bringen auch, also jeder darf seinen Hund zum Beispiel mitbringen. Also ich habe auch einen Hund und mein Mitgeschäftsführer.
Ein Mops.
Ja, Filou, genau.
Ja, genau, kann man auch lesen.
Ja, richtig.
Also Bericht drin.
Oder auch schon, der kommt eben auch viel mit.
Ja, ne? Heute ist er nicht dabei.
Nee, der röchelt immer so. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht stören im Hintergrund.
Das wäre doch interessant gewesen. Ja, da röchelt was im Hintergrund und dann schreiben uns Leute.
Ich
denke, was ist.
Ich bin das noch.
Oder wir.
Ja.
Ja, was macht ein Hund? Also ich meine, kennt man ja wirklich von Startups, ne? Die bringen ihren Hund mit und Sommer Homeoffice.
Wir haben auch
und
eine Bar im Büro zum Beispiel.
Genau, frisches Obst, der Kickertisch, genau. So.
Und alle anderen in der Detmar Group sind jetzt langsam neidisch.
Ja, genau.
Ja, also ich glaube, die sind schon alle gerne bei uns. Ja. Wir können uns auch regelmäßig besuchen. Wir machen auch so zum Beispiel Dart-Turniere regelmäßig.
Also das macht ihr dann?
Wir leben das schon so. Und wir haben also alle sehr kurze Entscheidungswege. Aha. Wir haben ganz regelmäßige Team-Meetings, wir sind alle irgendwie auf Augenhöhe, da gibt es überhaupt keine Hierarchie, und die sind auch sehr empfindlich, also geht überhaupt nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, das wird jetzt aber so gemacht, also es wird alles ausdiskutiert. Und
wie viele Leute sind hier in Hamburg?
Also wir haben so ungefähr 10 im Büro festsitzen, und dann haben wir nochmal gewerbliche Mitarbeiter und Schiffsführer, also Schiffscrews 2 Stück, also wir sind so 16 ungefähr.
Auf Land und auf Wasser.
Auf Land und auf Wasser, richtig.
Macht ihr den Unterschied?
Ja, genau.
In der Stellenbörse.
Ja, genau. Das ist ein ganz tolles Zusammenarbeiten.
Ah, okay. Jetzt sagt natürlich der, der jetzt nicht in so eine große Familie, Familienunternehmen reingeboren ist, naja, das ist ja einfach. Ne? Die hat jetzt da einfach mal eine Firma gegründet und die macht jetzt da große Dinge. Da hatte der Papa dann
der Papa hat die geholfen, Möglichkeiten, ne? Genau.
Ja, und ich könnte das gar nicht, weil meine Eltern haben die Möglichkeiten gar nicht. Was sagst du den Leuten?
Naja, also das kommt natürlich immer drauf an, wie kapitalintensiv ist eine Gründung. Ne? Also es gibt natürlich Unternehmensgründungen, da kommt man mit Startkapital über eine Bank, über Freunde, über Familie mit aus erstmal. Es gibt aber natürlich gerade in dem Bereich IT und Software Gründungsideen, die haben einen ganz erheblichen Bedarf. Und da ist es sicherlich wichtig, dass man gute Investoren findet, dass man aber auch sich eben durch diese Netzwerke gut vernetzt und eben Leute findet, die an diese Idee glauben. und den Weg mit eingehen und da eben dann auch die richtigen Partner findet. Also das ist ganz klar, dass man das, aber genauso ist es ja auch bei uns. Also mein Vater ist nun wirklich streng, also der hat jetzt nicht gesagt so, du mach jetzt einfach mal irgendein Unternehmen auf, wir puffern da Geld rein, sondern wir haben ganz normale Verträge. Ich habe Verträge mit unserer Muttergesellschaft. Ich muss genauso reporten. Wir haben also auch ein Financial Statement und wenn da die Zahlen nicht stimmen oder mal irgendwas Unerwartetes passiert, dann habe ich also auch Meetings. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, Mensch, ich halte der Tochter da jetzt irgendwie ein Unternehmen, damit sie beschäftigt ist, sondern wir machen das ja auch, weil es einen Sinn haben soll und eben auch.
Ja, und ich glaube, dein Businessplan wurde auch sehr kritisch durchleuchtet. Ne?
Ja, also ich glaube, gerade als Nachfolger, wenn man sagt das immer so schnell, ach, das ist doch einfach und so, also du wirst ja 100-mal mehr beäugt, ja, also jeder Fehler ist transparent, wird auch von Mitarbeitern natürlich ganz genau beäugt, aber ich denke, da können wir noch ein bisschen auch aus Amerika lernen, also weil wir ja eben über Gründer gesprochen haben, die das dann aus eigener Kraft stemmen. Es gibt natürlich mittlerweile zum Glück so ein bisschen dass die Kultur in Deutschland, dass also Wagniskapital auch gegeben wird, dass also die Leute mutiger sind zu gründen und wieder Lust verspüren zu gründen. Und das ist ja auch wirklich wichtig, wenn wir überlegen, der Mittelstand in Deutschland ist so das Rückgrat der Wirtschaft, die stellen die meisten Mitarbeiter ein, bilden die meisten jungen Leute aus in Deutschland. Und es ist unheimlich wichtig, dass, weil da kann, das ist, also das ist eigentlich ganz Europa ist neidisch auf uns, auf dieses German Mittelstand heißt es ja im Ausland. Mhm. Und das ist was ganz Besonderes. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass also Hamburg tatsächlich Unternehmenshauptstadt ist in Deutschland. Also wir haben die meisten Familienunternehmen noch vor München, vor Düsseldorf sitzen in Hamburg. Und ich denke aber auch, dass Familienunternehmen auch in der Pflicht sind, eben auch junge Gründer vielleicht mit zu unterstützen und zu sagen, Mensch, also wenn das zu uns passt, warum nicht in ein Start-up mal zu investieren und zu sagen, wir lernen voneinander. Also auch das, denke ich, ist ein gutes Businessmodell.
Da sind wir wieder bei der Kultur, sorry, weil das ist natürlich eine völlig andere Welt, ne? Die Startup-Mentalität und alte, in Anführungszeichen, traditionelle Familienunternehmen.
Ja.
Dieser kulturelle Aspekt, der ja auch mit einer Nachfolge reinkommt, da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen drauf gehen, weil du ja was veränderst. Also du bringst ja die DNA des Familienunternehmens, dem bringst du ja einen neuen Kick, kommen ja neue Dinge rein. Und das ist etwas, was die Mitarbeiter unter Umständen ja erstmal nicht einsortieren können. Also da läuft dein Vater und da läufst du und ihr habt unterschiedliche Ansätze und ihr versteht euch gut und ihr vertraut euch. Aber wie geht ihr mit diesem kulturellen Wandel um? Hat man das im Blick? Was bedeutet das für die Kommunikation im Unternehmen?
Ja, gut, ich muss jetzt sagen, mein Vater ist jetzt aber auch relativ an der Zeit geblieben und modern eingestellt. Also ganz so unterschiedlich ist es jetzt auch nicht. Aber klar, gewisse Themen, gerade wenn es so ganz neue Ideen sind, bespreche ich auch gerne mal mit der Geschäftsführung, die noch ein bisschen jünger sind bei uns in Bremen. Und dann hat man es natürlich schon mal leichter, das ein oder andere auch dann durchzubringen. Aber ich muss sagen, da ist mein Vater wirklich jung geblieben. Also der ist selber so ganz umtriebig noch und gründet auch noch mal selber oder hat neue, also der erweitert nach wie vor unsere Gruppe.
Was ist er für ein Jahr?
Der wird jetzt dieses Jahr 70 tatsächlich, okay. Ja.
Gut. Ja. Und denkt nicht an Aufhören?
Doch, also er denkt da schon lange dran. aber setzt das jetzt auch nach und nach um. Also das ist natürlich zum einen, klar, der hat auch viel erreicht schon und hat jetzt vielleicht auch mal Lust, sich anderen Sachen zu widmen.
Er die Kreuzfahrt einmal um die Welt, ne? Ist doch immer so ein Klassiker.
Ja, aber das nicht so. Ja, also er ist in vielen Aufsichtsräten oder in Beiräten auch und versucht sozusagen sein Wissen auch woanders dann weiterzugeben, macht natürlich jetzt auch mal mehr Urlaub. Aber nichtsdestotrotz gibt es zum einen natürlich viele Key-Accounts, gerade so in der Luftfahrt von asiatischen Kunden, die sprechen natürlich am liebsten mit dem obersten Chef. Aber in der Kultur hat sich dahingehend zum Beispiel was getan. Ich kann mich an Meetings ganz zu Anfang früher erinnern. wo mein Vater eben noch sehr, sehr stark operativ eingebunden war. Und es gab dann Geschäftsführer-Meetings im großen Konferenzraum und da saßen dann auch die anderen Geschäftsführer und alle wurden einberaumt. Und eigentlich hat mein Vater irgendwie nur geredet. Also es ging dann eine halbe Stunde Monolog. Und dann hat er gesagt, vielen Dank fürs Treffen. Wir können auch alle wieder gehen. und keiner wurde so richtig mit einbezogen. Und das hat sich also total geändert. Also er hat mal aus Spaß gesagt, naja, eigentlich ist der Schall, man kann ihn ja nicht klonen, man kann ihn ja nicht ersetzen. Und
war das eine Herausforderung für ihn?
Bestimmt.
Nicht mehr zu senden, das ist ja so die Generation, die das auch, ne, die das aufgebaut hat und sendet,
klar,
sendet,
ich
alle hören.
Sein Baby.
Genau,
ne?
Richtig, ja. Und dann dieser Kultur.
Loslassen.
Ja, genau, ja. Loszulassen.
Ja. Naja, gut, man muss eben aber dann auch realistisch sein und sagen, also wenn man das nicht macht, dann verliert man auch die guten Leute. Also Geschäftsführer, die nicht zum Zug kommen, die Sachen nicht umsetzen können und dürfen, die Strategien nicht selbst entwickeln dürfen, an die man nicht glaubt, die man nicht auch mal irgendwo im Vertrauen auch mal laufen lässt, die gehen dann auch ganz schnell wieder. Also es ist ja bekannt, dass jetzt ein Familienunternehmen vielleicht nicht so Top-Management-Gehälter zahlen kann wie jetzt ein DAX-Unternehmen. Also ich sag mal, das ist dann eine andere Motivation, warum man vielleicht auch im Familienunternehmen anfängt. Bloß wenn man dann auch gegeißelt wird und sich nicht ausleben kann, das, was ja eigentlich ein Familienunternehmen ausmachen sollte, Freiraum für Innovation, Freiraum für Entwicklung, dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Und dann steht man dann irgendwann wirklich alleine da. Also wenn man nicht rechtzeitig sich Nachfolge aufbaut und sich da mindestens, also man sagt eigentlich 10 Jahre vorher schon Gedanken macht, wie soll das eigentlich vonstatten gehen? Und man denkt am Anfang, 10 Jahre ist ja total lang. Das ist gar nicht so lang.
Und es, ne? gibt ja die Beispiele von Kindern, die involviert sind, die drin sind, wo es dann nicht geklappt hat.
Ja,
ne? Also da gibt es ja auch viele Geschichten hier. Ich weiß es nur, ich kenne die Familie, ich mag die gerne. Also das, was ich so lese von den Blogs, ne? Also die Bloggruppe hier, riesengroß. Und da sind ja auch Kinder und der Dirk-Blog, ne? So was man liest, das ist ja kein Geheimnis, da hat es dann nicht geklappt. Ja. Hat zwar Anteile, war dann drin, wollte zu viel verändern oder einige Dinge verändern. Und diese Veränderungen haben, so kolportiert man sich, dem Vater überhaupt nicht gefallen, hat er alles wieder rückgängig gemacht. Da kann es dann ja auch relativ schnell im Gebälk knarzen. Solche Geschichten kennst du auch. Gab es an irgendeiner Stelle mal etwas, wo du sagst, da mache ich jetzt einen Punkt bei meinem Vater, weil da weiß ich, da will er sich auch nicht verändern. Das braucht Zeit.
Ja, also da fällt mir jetzt so ad hoc kein Beispiel ein, wo das dann irgendwie so gekracht hat oder wo wir dann beide oder ich dann resigniert gesagt habe, nee, also
oder so ein Punkt, wo du sagst, muss ja nicht gleich Resignation, aber wo du sagst, dass da ist er vielleicht noch nicht so weit oder ne, so irgendwie, wo man dann sagt, mache ich eine Anekdote draus und dann, okay, komm, so etwas.
Ja.
Aber wenn jetzt dir spontan nichts einfällt.
Der klassische Okay-Boomer. Spruch, ne?
Gut, man muss ja auch sagen, die haben ja auch einfach vieles richtig gemacht.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das muss man dann als Nachfolger auch irgendwann mal anerkennen und auch akzeptieren.
Ja.
Und man hat vielleicht immer so das Drängen, seinen eigenen Fußabdruck da jetzt unbedingt schon zu hinterlassen. Vielleicht haben das auch Söhne noch mehr als Töchter, die dann mit einem Vater vielleicht sogar auch mehr noch in die Konkurrenz gehen oder noch einfacher verglichen werden können.
Ja.
Die sich dann auf Biegen und Brechen irgendwie behaupten wollen. Und ich glaube, das geht dann tatsächlich nach hinten los. Ne? Also man muss eben auch ein bisschen sagen, okay, ich bin hier neu und ich möchte jetzt oder kann auch nicht alles von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Das hält keine Organisation aus.
Mhm.
Ja? Sondern muss ja auch passen. Aber zum Beispiel ein Bereich ist so digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel, wo ich natürlich sagen würde als junger Mensch, da müssen wir schon viel mehr tun. Also das ist aber in Deutschland bald das Problem, glaube ich.
Genau.
Da gibt es so tolle Möglichkeiten und da muss man vielleicht wirklich mal eine Abteilung für gründen und auch ein bisschen Kapital reingeben und sagen, wir probieren jetzt mal irgendwie was. Das wäre jetzt so ein Bereich, wo ich sage, das muss sich eben entwickeln und das muss auch bei allen ankommen. Und wenn etwas nicht von oben, vom Management gelebt wird, dann bringt das Ganze auch nichts. Ne?
Wie digital ist dein Vater?
Ja, also er ist schon immer zu Hause der gewesen, der jede Technik aufgebaut hat.
Okay.
Ja, ja. Also doch.
Wie kommuniziert ihr miteinander? Habt ihr sowas dann Nutzer auf Slack oder macht ihr, macht ihr Skype oder wenn du irgendwo bist? Oder also, wie ist das?
Ja, also Skype auf jeden Fall und wir haben auch Videokonferenzen und auch diese Technik schon dadurch ersetzt, um eben auch Reisen zu vermeiden, unnötige Reisen zu vermeiden. Das machen wir schon lange. Das ist auch ganz normal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit meinem Vater über Teams oder Slack jetzt irgendwelche Dokumente austausche. Soweit sind wir noch nicht. Aber
wie häufig tauscht ihr euch aus? Wie häufig seht ihr euch? Habt ihr da einen festen Joe-Fix-Termin?
Oh, also es ist wirklich regelmäßig. War früher auch nicht immer so, aber es ist richtig gut mittlerweile. Also dadurch, dass ich ja nun jetzt mein eigenes Unternehmen habe und ihm auch report und er auch neugierig ist und wissen wir, wie läuft's, haben wir dadurch natürlich auch immer super Gesprächsthemen. Mhm. Und der Vorteil war, dass er noch nicht so ganz fit ist oder warum auch im Bereich Entsorgung zum Beispiel. Und ich ihm dann eben auch viel erklären konnte. Und er hatte dann auch immer mal Ideen und gesagt, mach das doch so. Und habe ich ihm gesagt, das würden wir gerne machen, das geht aber nicht. Wir haben da Gesetze, an die wir uns irgendwie halten müssen, was Entsorgung zum Beispiel angeht. Entsorgungswege, das ist alles sehr stark reglementiert in Deutschland. Und das war irgendwie so eine gegenseitige Lernkurve, ne?
Es war Augenhöhe auch.
Ja, es war toll, genau. Das war eigentlich genau das, was das Beste, was mir passieren konnte. Und wir, klar, in wichtigen Phasen telefonieren wir auch mal täglich, aber also mindestens ein paar Mal die Woche, dass wir uns austauschen. Und mein Vater auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob das jetzt auch damit zu tun hat, dass ich jetzt ein bisschen älter schon bin oder er mich jetzt ernster nimmt, weil ich auch schon einiges eben erreicht habe, beruflich bei uns, dass er also selber viel erzählt. Und das hat er am Anfang, musste man ihm wirklich immer alles aus der Nase ziehen und immer fragen. Aber vielleicht hat er sich auch einfach gewöhnt an Wissenstransfer. Was er ja vorher, er musste sich ja vorher mit niemandem so richtig austauschen. Und dann machen wir es eben so, dass einmal die Woche entweder ich nach Bremen fahre oder er hier nach Hamburg kommt und wir uns dann eben auch persönlich zusammensetzen.
Ich muss an die Flipchart denken.
Ja.
Anteile.
Ja.
Wenn ich deinen Vater fragen würde, was er gegeben hätte seit diesem Tag, was meinst du, würde zu Anteilen noch dazukommen?
Müssen wir ihn vielleicht mal einladen,
ja, sehr mal gerne.
Dazu zu kommen. So ein Generations-Podcast wäre ja auch mal spannend.
Absolut, ne? Total. Ich denke auch immer dran, meine Mama muss ich unbedingt mal herholen. Die haben auch so viel zu erzählen. Ja.
Ja.
Aber er hat mit Sicherheit mehr eingebracht als Anteile.
Ja, wahrscheinlich würde er jetzt sagen, irgendwie Geduld oder so.
Geduld, ja, okay. du auch?
Ja.
Zuhören können.
Ja, vor allen Dingen auch teilen können, Wissen teilen.
Wissen teilen. Ne?
Wissen teilen ist wichtig.
Echtes Interesse.
Genau. An einen Glauben, ne? Auch mal Mut machen.
Ja.
Also wir haben eine schöne Tradition, das finde ich immer wieder nett. Also mein Vater schreibt mir sowohl zum Geburtstag als auch zu Weihnachten immer einen Brief.
Ach,
und
schön.
Und er nimmt dann immer Bezug darauf. Also zum Beispiel, dass es ihm Spaß macht, mit mir das Unternehmen zu gestalten. Mhm. Oder einmal war es, wir schaffen das und jetzt war es, ich weiß nicht, you can do it. Also er hat dann auch immer so nette Sprüche und das macht mir dann eben auch Mut oder das motiviert mich.
Das zeigt, dass er stolz ist auf dich.
Das ist schön, also dass er da auch Lust zu hat und das ist ja das Tolle und ja, und wir haben eben, wie gesagt, auch ein tolles Fremdmanagement, auch da klappt die Zusammenarbeit super. Man muss sich natürlich irgendwann überlegen, wenn die Firma jetzt so groß ist wie bei uns, dass man schaut, also will man vielleicht später mal einen Beirat gründen oder welche Unternehmensform ist eigentlich die richtige, weil bisher war es ja immer so, da war mein Vater auch noch als persönlich haftender Gesellschafter, das ist ja ungewöhnlich bei so einer Größe, mit über 350 Millionen Umsatz.
Die Holding ist eine KG, ne?
Ja. Und da hat er natürlich auch immer gesagt, also wenn er dann hier operativ austritt, möchte er das wohl auch nicht mehr verantworten alleine.
Okay.
Und dann ist es eben, also wir haben ja über Nachfolgeberatung geredet, einmal Soft Skills oder was jemand an Kompetenzen mitbringen muss, aber das ist auch wichtig in der Planung, dass man sagt, also welche Unternehmensform passt eigentlich zu der zukünftigen Nachfolge? KG, GmbH, eine SE zum Beispiel. Steuerlich das Ganze sich rechtzeitig zu überlegen mit einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, weil da also doch viele Aspekte dazugehören. Also es ist jetzt nicht einfach nur, ich möchte jetzt übergeben, sondern es muss auch gut vorbereitet sein, rechtlich und so weiter.
Gibt es da einen Plan? Habt ihr einen Plan dafür?
Ja, da haben wir einen Plan.
Den gibt es, okay.
Ja.
Ich wollte noch fragen, so einmal im Jahr, gibt es da so, dass ihr zusammen wegfahrt, was oder du wolltest zu sagen, jetzt geht es irgendwie auf Bergwanderung, so diese Klassiker oder Mallorca, wo ihr denn in Klausur geht, dein Vater und du, unabhängig jetzt vom Fremdmanagement? Oder gibt es da sozusagen vom Board eine gemeinsame Fahrt irgendwo hin oder irgendwo das Haus in der Lüneburger Heide oder so?
Also ich sage mal, das ganze Jahr ist eine Klausurtagung bei uns.
Wie schön.
Ja.
Ja, oder aufs also Schiff wir, vielleicht.
Ja. Ohne Empfang oder so, ja, ne? Genau. Ohne Handyempfang. Mhm. Also wir haben uns schon ganz oft mal vorgenommen, aber das ist tatsächlich bei uns jedenfalls so ein bisschen der Nachteil, dadurch, dass wir ja geschäftlich uns sehr viel sehen und sprechen und austauschen, dass man dann leider oft privat auch zu kurz kommt, weil man ja vieles eh schon miteinander verbindet oder oft dadurch dann Mittagessen geht, dass man sich eben oder wir uns oft gar nicht mehr so ganz privat nur sehen, weil das sich das doch irgendwie vermischt, ne? Mhm. Also wir haben schon oft gesagt, ja, lass uns doch mal irgendwie segeln gehen oder einen Wochenendtrip oder so und dann kommt meistens doch die Zeit zu kurz, aber da bleiben wir dran, also
ja, ich hab einen guten Bekannten aus Mainzer Zeit, ein Nachfolger, der ist tatsächlich über 10 Jahre in Vorbereitung der Nachfolge immer einmal im Jahr.
Lass mich raten, den Jakobsweg gegangen.
Nein, mit seinem Vater 3 Tage in die Berge gegangen, ja. Und tatsächlich auch gewandert. Das hat sich so etabliert, das war für die zwei wirklich wichtig, weil sie natürlich im Rahmen der Nachfolge sich auch neu kennengelernt haben. Mhm. Ne? Also mal ganz ehrlich, man kennt sein Kind natürlich auf eine Weise. Da ist auch sehr viel an Vorurteilen oder an altem Erlebten drin, was man immer noch in das Kind reinprojiziert. Und jetzt steht da ein erwachsener Partner im Geschäft. Da gibt's halt auch sehr, sehr viele Themen, wie bist du eigentlich heute? Wer bist du eigentlich? Ne? Dieses neue sich kennenlernen und die Zeit dafür sich zu nehmen, ist auch, glaube ich, sehr bereichernd gewesen für die beiden. Ne? Jeder macht es ja anders, aber die zwei haben so ihre Nachfolge gut vorbereitet.
Ja, also was ich auch gesagt habe, Kommunikation, miteinander sprechen, Wünsche zu äußern, Ängste zu äußern, Ideen zu kommunizieren. Also Kommunikation ist da eigentlich wirklich das Schlüsselwort. Ne? Ob es man nun im Rahmen vom Wandern macht oder essen oder schreiben oder was auch immer, aber ich glaube, miteinander sprechen hilft. Ne?
Lad du ihn einfach ein.
Ja, genau.
Da kann er nichts machen. Ne? Ja. Da ist gleich das Ticket und ich sage so drei Tage. Ne? Einfach machen. Ja, die Zeit ist ja auch begrenzt, wer weiß. Ne?
Ja,
also das ist ja auch so ein Thema. Ne? Weiß man ja nie. Und diese Zeit, auch die sehr wertvoll ist, die gemeinsam zu gestalten und gemeinsam zu erleben. Ja, toll. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen wegen der Zeit.
Genau, jetzt. Also vielleicht mal, so, was ich so mitgenommen habe, dass einmal Hilfe zur Selbsthilfe, also die jungen Nachfolger, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, sich zu verbinden und voneinander zu lernen. Das gibt es vielleicht auch für die Übergeber. Ja? Wenn es das nicht gibt, dann sollte es das geben, dass die Übergeber sich mal zusammensetzen und sich selber helfen dabei. Kommunikation ist total wichtig, hast du gesagt. Sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und das Ganze, was mitgeschwungen ist, eben auch mit sehr viel Liebe und sehr viel Achtung das Ganze anzugehen. Respekt. Ne? Also ich bin ja so ein Verfechter von diesem dialogischen Prinzip. Man ist im Dialog, wenn man interessiert ist, offen ist, empathisch ist, auf Augenhöhe miteinander spricht und wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht. Ja, also den Dialog tatsächlich ernsthaft zu pflegen und auch zu wissen, es geht alles über den Dialog und ohne den Dialog geht nichts.
Ja.
Ne? Ja. Und auch der Vorteil, die Möglichkeit nehmen wir auch mit für unsere Hörer, die sich möglicherweise mit dem Thema beschäftigen, eine lange Zeit auch mal draußen sich auszuprobieren, anderen Wind mitzunehmen, andere Kulturen, ganz wichtig, geht ja heute, ja, andere Firmenkulturen, das hineinzubringen, das zu reflektieren, mit einem Coach zusammenzuarbeiten.
Ganz wichtig,
Und eben versuchen, seinen eigenen Bereich auch innerhalb des Unternehmens zu finden, abzustecken, damit man eben selber Erfolge messbar ist, Erfolge nachweisen kann, unabhängig vom Senior sich sozusagen entfalten kann erstmal. Ne?
Zu Netzwerken, das fand ich auch gut, zur Konferenz zu fahren, andere Menschen kennenzulernen, die in der gleichen, mit der gleichen Thematik zu tun haben. Wir werden bei uns in den Shownotes, heißt es ja immer, dann auch ein paar Links hineinsetzen von den Organisationen, die du genannt hast, von den jungen Unternehmern etc. pp., damit man sich da nochmal informieren kann. Das ist ja auch immer ganz wichtig und ganz gut bei uns. Ja, und dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten, das war hochsympathisch mit dir, Julia.
Ja, also total, es hat wirklich Spaß gemacht.
Extrem viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Wie viel gehören zur Gruppe? Ihr habt die Holding, wie viele Firmen sind relativ viele? Sag das nochmal kurz.
Ja, das sind tatsächlich so um die 34 Stück mittlerweile.
Wahnsinn.
Mein Vater sagt immer, er hat immer irgendeine GmbH in der Schublade, falls ihm noch was einfällt, damit es dann schnell geht.
Ja, okay.
Und
Übrigens diese 34, ne? Also es war jetzt nicht abgesprochen, aber diese Zahl hat spielt in deinem Leben eine ganz wichtige Rolle.
Ist das so?
Das ist so.
Ach. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ich auch. Was weißt du denn?
Weil nämlich 1900.
Wer sagt denn, dass ich schon 34 bin?
Nee, aber dein Opa hat 1947 die Firma gegründet. 32 Jahre später, und du kannst mich hinterher korrigieren, aber ich finde das Zahlenspiel so schön. 32 Jahre später, 1979, ist dein Vater eingestiegen. 33 Jahre später, nämlich 2012, bist du eingestiegen. Mhm. Und 34, da ist sie, 34 Jahre später wird dein Kind deine Nachfolge übernehmen. Das ist 2046, da, 2046. Kannst du schon mal drauf hinarbeiten.
Nee, also.
Wir bleiben da dran.
Setzen Julia. Sie diese Zahlenreihe fort.
Genau. Also beim nächsten Lottospiel, ich werde die 34 tippen auf jeden Fall.
So, alles klar. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Spaß gemacht. Dir weiter alles Gute für eure Nachfolge, auch an deinen Vater. Alles Gute. Dankeschön. Ich finde es ein toller Mann. Ich kenne ihn zwar nicht, aber dass er das so smooth auch mit begleitet und da so offen ist, finde ich super. Und vielleicht, Papa, überlegen Sie mal, wenn Sie heute das Flipchart nochmal malen sollen, was wird da alles draufstehen? Vielen Dank.
Ja. Wir laden ihn ein.
Genau, wir laden ihn gerne ein. Ja, herzlich willkommen.
Papa, hast du gehört?
Ja, richtig. Also schöne Grüße an Papa, wo immer er das hört. Genau. Podcast werden mal gerne im Auto gehört.
Ja, genau.
Er fährt viel. Ja, er weiß, natürlich. Was Podcasts sind.
Ja.
Hat er einen Lieblingspodcast?
Demnächst? Das könnte ich ihn mal fragen. Das weiß ich gar nicht so genau.
Er wird bald einen haben, nämlich Lars und Jens verstehen die Welt nicht mehr.
Genau, in diesem Sinne, tolle Zeit. Und genau nach 60 Minuten machen wir Schluss. Bis dann.
Ciao. Tschüss.